Mir hat einer die Tage erzählt, dass eine Erdnuss ja eine Bohne ist und gar keine Nuss. Ja, deswegen, aber deswegen müsste es dann in Deutsch eigentlich Erbsnuss heißen, ne? Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 68. Pengcast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag wir hassen Filme. Heute reden wir über Tarek Malick. Das ist ein Regisseur, ein bekannter Regisseur. Esoterik-Klatsche, Night of Cups. Den schlechtesten Film der Welt, in Anführungsstrichen. Aka Kartoffelsalat, nicht fragen. Sowie das Phänomen Fuck You Goethe. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Leute, wir sind wieder hier zusammen, haben sogar ein spezielles Segment zu Kartoffelsalat mit Dr. Brightside, den ich dann nachher nochmal ansage. Und es ist so ein bisschen ein sehr interessanter Cast, denn es ist der absolute Esoterik-Übersinns-Schmonsens und dann so ein bisschen der deutsche Comedy-Cast geworden. Also wir haben bis auf vor einem Jahr einmal Hans mit scharfer Soße noch nie über einen anderen deutschen Comedy-Film eigentlich geredet und wagen uns da jetzt mal so ein bisschen an die Materie ran. Ist es nicht herrlich?
Es ist schön. Wunderschön. Ja. Mehr davon. Jede Woche am besten.
Es ist ganz toll, ja. Ganz toll, es ist auch die HBO Netflix Prequel Sequel News und da wollte ich mit euch über zwei Trailer reden. Das führt so ein bisschen die Thematik vom letzten Mal fort. Das sind die Trailer zu Free Held mit Ellen Page und Julian Moore und zu Carol mit Rooney Mara und Kate Blanchett. Und warum wir die jetzt beide gleichzeitig besprechen, keine Ahnung, ihr daraus müsst ihr euch jetzt nicht genau merken, was war welcher Film und warum, aber was interessant ist eben, sind zwei Filme, die lesbische Beziehungen darstellen, auch so Hollywood, ja, Mainstream-Drama-Filme, könnte man sagen, sehr bekannte Schauspielerinnen. Und in Freeheld geht es darum, dass Julianne Moore eine Polizistin ist, an Lungenkrebs erkrankt und dann will quasi, dass Ellen Page ihr Erbe oder ihre Pension, wie heißt das? Pension. Ja. Ihre Rente quasi erhält.
Ja. Rente, glaube ich.
Das ist aber so nicht vorgesehen im amerikanischen Gesetzbuch, da es nur für Heteropärchen gilt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wo die Homo-Ehe erlaubt ist. Wahrscheinlich ist es jetzt möglich. Und da quasi deren Kampf dafür, dass Ellen Page diese Rente erhalten kann. Und der andere Film, Carol mit Kate Blanchett, spielt in 1950ern und geht darum, dass eben eine jüngere Frau eine ältere Frau kennenlernt und die verlieben sich und die ältere von Kate Blanchett eben gespielt hat Mann und Kinder. Und in dem Film, im ersten Film quasi, Freeheld, geht es ein bisschen mehr um so diese politische Ebene, halt Rechte für Homosexuelle einzufordern. Im anderen Film geht es eher um diese Liebe und was es eben mit ihrer Beziehung macht und mit ihren Kindern und so weiter. Und das führt ja auch so ein bisschen das fort, was Eddie Redmayne in The Danish Girl, der im Trailer da rausgekommen ist, auch jetzt, der ist ja ein Film über eine Transgender-Frau, die so eine Geschlechtsanpassung an sich vornehmen lässt. Und da geht's ja auch darum, wie zerwirft das die Familie, die Familienverhältnisse und so weiter und so fort. Also wir merken eben, dass LGBT-Themen gerade groß in Hollywood ankommen und deswegen wollte ich diese Trailer kurz mal aufwerfen. Ich muss sagen, beide Trailer triefen vor Melodrama. Also ich finde, da sind Streicher, da wird geflennt und mir hat Freeheld besser gefallen, weil es hier noch um eine politische Sache geht. Ich weiß nicht, ob, wenn man lesbische Beziehungen darstellt und die Leute einfach darauf reduziert, dass sie Lesben sind und dass es ja ganz schlimm ist für sie in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob man da der Thematik so gut mit tut.
Ja. Also Freeheld fand ich schlechter von den beiden, muss ich sagen. Einfach aus dem sehr simplen Grund, dass ich nach 2 Sekunden Trailer wusste, Ellen Page spielt hier eine Lesbe, dann wird Julianne Moore gezeigt und dann wusste ich auch sofort schon, worum der Film geht. Und der war mir so ein bisschen zu sehr auf die Nase gebunden und hat auch, was du mit diesem musikalischen Streicher, Tränendrüse, Melodram angesprochen hast, nochmal doller aufgetragen, fand ich. Bei Carol hatte ich das Gefühl, der geht damit ein bisschen mehr Vorsicht an diese Thematiken ran.
Also mir hat auch Freeheld besser gefallen als Carol, auf jeden Fall, wie Dr. Schwarz. Weil da eben die Story interessant einfach ist, würde ich sagen, weil das ist so der klassische Fall, wo man sich wünschen würde, dass das auf der Erde so abläuft, dass sie alle sagen, na gut, eigentlich ist es genau dasselbe, ob die Rente jetzt an einen Mann oder eine Frau überwiesen wird, court dismissed, thank you. tatsächlich aber Leute halt irgendwie scheiße sind. Und bei Carol weiß ich nicht so richtig, was dieser Film von mir will und sehe auch nicht so den Edit, also den Mehrwert, dass das eine lesbische Beziehung da ist, weil solche Filme gibt's auch zuhauf mit Einfach, also das könnte auch ein Heteropärchen in dem Fall sein und man könnte vielleicht denselben Film machen, da kommt es dann sehr auf die Machart drauf an. Aber fand den Trailer irgendwie konfus. Ich wusste überhaupt nicht richtig, worum es geht. Ja.
ja, mir hat Carol, also der Trailer zu Carol besser gefallen von der Machart her, weil die eben war mal was Erfrischendes an sich. Ja, Julian Moore wieder sterbenskrank. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich das gerade noch mal sehen muss. ganz ehrlich, also habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ist mir doch die Thematik egal. Ja, interessant, aber gut, ist halt gerade alles. Ja, gut, ist halt ein Riesenthema gerade. Ja, ich habe auf beide keinen Bock.
Ja, geht mir auch so ein bisschen so. Also es ist letztes Mal haben wir gesagt, irgendwie die Thematik ist eben interessant und aktueller denn je. Ich weiß es aber nicht, ob das so ist. Also ob so eine Thematik irgendwie aktueller denn je ist.
Ja, weiß ich auch
das
nicht.
Das gibt es einfach seit Ewigkeiten und das ist auch völlig gut und in Ordnung und schön. Und ich weiß nicht, ob man da so Tränendrüsendrückerfilme unbedingt für braucht,
das
zu präsentieren. Ich habe mit Leo Yannick Wild vom Verein Transinterqueer für den Online-Radiosender Detektor FM ein Interview geführt, kann man sich auch angucken auf deren Seite. Ich glaube, es ist betitelt Transgender in Hollywood, weil ich mich eben gefragt habe, einmal, also es kommen so viele LGBT-Filme raus, aber auch gerade Transgender-Charaktere gab es in der Serie Transparent, gab es einen in Orange is the New Black und jetzt eben Eddie Redmayne in The Danish Girl. Und ich habe quasi dem so gefragt, wie sieht es eigentlich so, klar gibt es nicht eine Transgender-Community, aber er vertritt sie ja trotzdem so ein bisschen in diesem Verein. Wie sehen die das? Ja. Und er meinte halt so, dass ist zu viel verlangt, dass man denkt, dass diese Filme was ändern. Also wenn die Leute dann nach Hause gehen, nachdem sie so einen Film gesehen haben und dann outet sich aber das Kind oder die Beziehungspartner als übrigens, ich bin trans, wird damit gar nichts erreicht werden und es wird manchmal auch sehr schlecht gemacht. Also einmal ist halt eine Frage, sollten vielleicht eher solche Leute oder dann auch diese Leute spielen? Also Ellen Page ist ja zum Beispiel selbst lesbisch. Und gleichzeitig zum Beispiel Jared Leto hat ja einen Oscar bekommen für seine Rolle in Dallas Buyers Club als Transfrau und da hat er gesagt halt, das ist schrecklich gewesen eigentlich. Die war halt die war irgendwie drogenabhängig, die war eine Prostituierte, die war ständig geil, hat mit allen geflirtet so, die war super verarmt und sowas. Und das heißt nicht halt unbedingt eine gute Darstellung von den Leuten. Also ich weiß nicht, das finde ich halt eine interessante Thematik, ob man den Leuten da wirklich so einen Bärendienst erweist oder nicht, eben indem man halt das mehr ins Kino bringt, vor allem so melancholisch.
Ja, zumal ich mich auch bei diesen Geschichten auch frage, ob das nicht eh so Preaching to the Choir ist, weißt du, weil wenn jemand irgendwie homophob ist oder was weiß ich mit dieser ganzen Thematik ein Problem hat, der geht ja nicht in den Film und ist danach, kommt geläutert raus, ne? Also, ja.
Gut. Was ich halt interessant ich denke, auch, finde, ist.
Mein Medium zu viel zu.
Ja. Bitte, sorry. Bitte. Nachdem wir letzte Woche The Danish Girl geguckt haben, hatten wir, glaube ich, so durchgehend das Gefühl so, ach ja, so die LGBT-Thematik kommt an im Kino, aber jetzt nach diesen beiden Trailern, denkt man, bevor sie richtig angekommen ist, wird sie schon ausgeschlachtet für billiges Melodram. Ja, und total, das ist für mich so der Ansatz ist, also wie schnell geht das denn? Also ich finde das eher auch ein bisschen traurig und bedenklich.
Ja, das Ding ist so ein bisschen, was glaube ich interessant ist, es gibt einen Film Tangerine, der ist auf Sundance gelaufen dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, was der Deutschlandtermin ist, aber da spielen eben auch zwei Transfrauen, zwei Prostituierte auch. Und da ist es wohl relativ cool getroffen, das ist so ein kleiner Indie-Film, der sich auch nicht erstmal hauptsächlich damit beworben hat. Übrigens, hallo Leute, hier geht es um Transgender. Also das geht es halt erstmal um deren Story. Und das ist natürlich auch besser als sagen, hallo, das sind Lesben übrigens hier im ersten Film. So, genau. Aber das soll, glaube ich, da zu genügen. Freeheld hat noch keinen Deutschland-Termin. Kommt im Oktober in den USA raus. Carol kommt hier am 14. Januar ins Kino. Und wir kommen zum ersten großen Thema und das ist die Knight of Cups.
I was afraid when I was young. Afraid of life. One pays for it. Once the soul was perfect and had wings and could soar into heaven. You gave me peace, joy, love. Find your way from darkness to light. Remember.
Wir haben ja in Bankers letzte Woche das Segment eingeläutet, Guten Morgen Opa, in dem wir über Filme reden, über die wir schon mal gesprochen haben, die aber erst jetzt viel zu verspätet ins deutsche Kino gekommen sind. Ne? Das war ja letzte Woche zum Beispiel Frank. Werden wir noch zu Song of the Sea zum Beispiel machen. Der kommt, glaube ich, auch Weihnachten erst hier raus. Night of Cups ist das absolute Gegenteil. Der kommt im März 2016 in den USA ins Kino.
Wow.
Das heißt, wir sehen diesen Film jetzt, was ist gerade? September.
Ja.
Einige Monate, bevor der in Amerika rauskommt, fast ein halbes Jahr. Also wir sind die absoluten Mega-Nerds, können jetzt die Filmforen der Amis stürmen und darüber berichten, ob uns dieser Film gefallen hat. Und das berichten wir natürlich jetzt auch euch. Night of Cups ist der neue Film von Terrence Malick. Der gilt eh so ein bisschen so als Esoterik-Wunderkind in Hollywood, macht manchmal relativ unzugängliche Filme, sehr, sehr viel überladene Bilder. Übersinnliche Thematiken und so weiter und versucht es aber auch immer so ein bisschen zu verbinden mit eben Real Life und genau das passiert eigentlich in Night of Cups. Wir folgen hier Christian Bale, der ist ein Drehbuchschreiber in Los Angeles und das mag wirklich der esoterischste Film sein, den wir je geguckt haben oder besprochen haben hier im Pencast, denn es gibt keine Handlung in Night of Cups. Also das wusste ich vorher nicht, das hat der Trailer ja auch nicht unbedingt versprochen. Nee. Was wir eigentlich sehen, sind einmal so eine Art Montagen und man kann fast sagen, jedes Bild könnte man für, glaube ich, mehrere hundert Euro an eine Zeitung verkaufen. Sieht haben wir gar nicht so viel. Ist quasi so, wie man durch Los Angeles fährt mit so einer Kamera, wie es auf einmal durch eine Wüste geht, wie sich dann Christian Bale auf so Partys befindet. Das sind alles so High-Society-Partys mit verdammt attraktiven Frauen, verdammt reichen Menschen an sich, die halt in super luxuriösen Häusern wohnen. Und dann geht's eben durch Partys, Berge, Steppen, viele, viele Fenster, viel Himmel, viele nackte, graziöse Frauen und Wasser, viel, 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 viel Wasser. Pools ins Wasser springen, unter Wasser in Zeitlupe, Wellengeräusche, Unterwassergeräusche. Wasser, 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 die ganze Zeit Wasser.
Noch und nöcher.
Der Film ist strukturiert nach Tarotkarten. Ich habe nicht genau mitgeschrieben, welche das sind. Es fängt an.
Wenn du so sagst, klingt es an.
Das ist es vielleicht auch. Quasi irgendwann wird kurz schwarz nach dem Intro so abgeblendet und dann steht da The Moon und dann fängt halt eine Episode aus dem Leben von Christian Bale scheinbar an, uns gezeigt zu werden. Irgendwann gibt's dann The Hanged Man, Death und so weiter, also unterschiedliche so Tarotkarten, nach denen ist der Film strukturiert. Genau, und wir folgen ihm eben, wie er durch dieses Leben geht und wie wir die ganze Zeit aus dem Off eine Erzählung hören. Manchmal spricht da sein Vater, manchmal spricht er selber, manchmal reden die verschiedenen Frauen, mit denen er mal eine Beziehung hatte. Ganz selten reden Charaktere wirklich onscreen auch zueinander, aber auch alle Szenen, die wir hier sehen, wirken nicht unbedingt wie authentische Szenen, wie sich Personen kennenlernen. Es war einmal ein junger Prinz, dessen Vater, der König des Ostens, ihn nach Ägypten sandte, um eine Perle zu finden. Aber als der Prinz dort ankam, schenkten ihm die Menschen einen Kelch ein. Diesen trinkend vergaß der Prinz, dass er der Sohn eines Königs war, vergaß die Perle und fiel in einen tiefen Schlaf. Seid ihr bei dieser esoterischen Scheiße auch in selbigen gefallen?
Nee, so schlimm war es nicht, aber Night of Cups ist ja der nächste in einer immer länger werdenden Reihe Kunstfilme, zu der ich einfach keinen richtigen Zugang finde. Also ich habe es auch wirklich probiert, aber und an den besten Stellen ist Night of Cups wirklich wunderschön anzugucken und auch echt poetisch, aber an seinen schlimmsten Stellen ist Night of Cups echt wie eine Party, zu der man aber nicht eingeladen ist, aber so von draußen durch die Zaunlatten zugucken muss, finde ich. So fühlt sich das irgendwie an. Und aber er ist ja schon konsequent. Also er vermittelt dir nach 5 Minuten Laufzeit, weißt du, der Film darf alles, was er will. Er macht alles, was er will. Er also agiert ja komplett außerhalb von jeglichen Rahmen. Also irgendwie Handlungsfolgen, zeitliche Abläufe, irgendwelche Entwicklungen oder auch Dialoge, wie du schon angesprochen hast. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Aber es ist zumindest für mich nicht involvierend genug für 2 Stunden Laufzeit.
Mhm. Ja, wir haben ja diese Königssohn-Geschichte und die Perle und bla, diese ganze Geschichte. So, ich meine, Christian Bale mimt ja so einen Schauspieler, der so irgendwie verloren ist in Hollywood, rausfinden muss, was er eigentlich mal sein wollte, was, ne, und so weiter. Aber irgendwie vom Pfad abgekommen ist. Und ich glaube, wenn dich diese Geschichte oder dieses, was da im Hintergrund über 2 Stunden erzählt wird, dass man locker auf 1/2 Stunde hätte reduzieren können, wenn dich das irgendwie berührt und du dich damit identifizieren kannst, vielleicht ein Stück weit, dann kannst du dem Film sicherlich auch was abgewinnen und gehst nicht nach 1/2 Stunde raus. Wenn du das aber nicht kannst, glaube ich, kann es halt Terrence Malick es höchstens noch schaffen, dich visuell zu überzeugen und mitzureißen. Ja. Und ansonsten gehst du raus und nennst diesen Film mit deinem Filmblog prätentiöse Scheiße. ich selber konnte aber da schon ein bisschen was mit anfangen. Verstehe aber auch, wenn man das komplett, also verstehe aber auch komplett, wie Dr. Snips dazu steht. Schwierig für mich.
Also ich glaube schon, dass ich die Grundthemen auch gecheckt habe, auch wenn sie relativ vage sind. Also es geht da echt von, was ist der Sinn des Lebens, bis hin zu so, wer bin ich, wer will ich sein, was ist meine Identität, kann ich die ändern?
Genau.
Und Aber visuell, finde ich, wird das oft zu eintönig umgesetzt. Also es gibt
Ich finde es halt krass.
Ja. Bitte.
Nee, sorry.
Ja, also nee, es gibt oft dieses Motiv des Schwebens, sich in der Schwebe befinden. Und das war am Anfang echt cool, aber so nach dem 12. Shot von einem Swimmingpool oder von einem Lenkdrachen oder von dem Meer ist man einfach übersättigt. Und das ist auch bei dem anderen Motiv so. Das der Wüste, das habe ich so total oft gesehen. Also es gibt ja echt immer so einen Shot von der menschgemachten Betonwüste, also ein Stadtgeflecht oder ein riesiges Autobahnnetz. Und dann gibt es eine echte Wüste. Und ich finde das so schnarchig, muss ich sagen. Also echt, also von Magnolia bis zu Crash bis hin zu True Detective Season 2 ist dieses Bild so überbenutzt. Also mich lockt das absolut nicht mehr hinterm Ofen hervor.
Was machst du denn hinterm Ofen?
Nach einem besseren Film suchen.
Ja, ich habe den ja leider nicht geschafft wegen Arbeit und Krankheit.
Ach so.
Aber ich bin mittlerweile sehr froh drüber, glaube ich. Obwohl, weiß ich nicht.
Für dich wäre das nichts gewesen.
Ist denn was, also ich habe eigentlich zwei Fragen an euch. Und zwar einmal, was macht Christian Bale? Funktioniert das mit ihm? Weil ich kann mir ihn eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass er das irgendwie durchhält, 2,5 Stunden lang so ein Film. Und wie wäre der Film halt, wenn er wirklich auf eine Stunde runtergekommen wäre? Weil Dr. Snips zum Beispiel ja gerade gesagt hat, dass viel wiederholt wird die ganze Zeit. Oder man das Gefühl hat, so würde das dann funktionieren an sich oder bist du grundsätzlich damit nicht einverstanden?
Ich, quasi? Ach so, geht's um Dr. Snips? Egal,
ja, nö,
ich
sag egal.
Jetzt, womit ich hier einverstanden bin, ich hier erst mal rede. Christian Bale, finde ich, macht das eigentlich perfekt. Also ich kann mir fast niemanden Besseren vorstellen, als so ein abgehalfterter Hollywood-Typ im Sakko auf diesen ganzen Partys rumstolziert und immer ein bisschen emo durch die Wäsche guckt, immer ein bisschen unbeteiligt ist, viel aus dem Fenster schaut und sich einfach nur...
Ich glaube, so ist der auch einfach.
Ich kann mir das auch
genau vorstellen. Der wusste gar nicht, dass gefilmt wird, wahrscheinlich.
Das finde ich, funktioniert eigentlich gut. Also da habe ich nichts auszusetzen an Christian Bale, sowieso eigentlich an keiner schauspielerischen Leistung, die ich da sehe, wenn man es so nennen kann, weil halt jegliche Bewegung von Schauspielern überspielt ist von Kamerabewegung und von Musik. Ja. Gleichzeitig, ich denke, runtergekürzt hätte das besser funktioniert. Ich glaube, es ist eben aber schwierig. Also man hätte daraus auch einen Kurzfilm machen können, der 10 Minuten lang ist. Da hätte man, glaube ich, den exakt selben Inhalt in diesen Film gekriegt. Was ich total gerne mag an Night of Cups und was halt viele Filme nicht so viel machen, ist, dass in jedem Shot Bewegung ist. Also es geht ja quasi die ganze Zeit um die gleiche Thematik und die wird in unterschiedlichen auch so Metaphern erzählt. Weiß nicht, ob man es fast Metapher nennen kann, weil eigentlich wird ja eigentlich die ganze Zeit erzählt, was es ist. Und zwar ist ja so, es ist eben dieser Ritter oder dieser Prinz, der in ein fremdes Land geht und der kommt halt eigentlich geht es eben um den Menschen. Er ist was Göttliches, kommt aus dem Himmel, wird auf die Erde geworfen. Jetzt ist die Frage, was hat er denn hier jetzt zu tun? Also er trinkt quasi aus diesem Becher, aus diesem Kelch und vergisst so ein bisschen seine Herkunft. Er vergisst das Göttliche. Einmal gibt's auch dieses Once the soul was perfect, had wings and could soar into heaven, the soul remembers the beauty it has seen in heaven. Also es geht so ein bisschen darum, wir haben schon mal vielleicht wie bei Platon die Ideen geschaut, ja, bevor wir geboren wurden. Und jetzt, was sind die aber? Also was soll ich jetzt hier tun? Und die Kamerabewegung,
der Mann hat studiert.
Wie die Seele, bewegt sich auch die Kamerabewegung immer gen Himmel. Also es geht immer so nach oben. Und das fand ich sah toll aus und du hast hier eben nicht so viele starre Shots von Sachen, die aussehen wie Fotos, sondern es ist immer eine Bewegung drin. Das hat für mich gut funktioniert. Auch dann natürlich dieses ganze Wasser, da geht es natürlich auch um so den Ursprung des Menschen und so weiter. Was sollen wir hier machen? Und ich finde diese Grundthematik eigentlich toll. Also ich finde es toll, dass sich jemand der annimmt, denn das ist wirklich ein Problem. Das kann man natürlich irgendwie zynisch wegdiskutieren. Dass irgendwie, das ist übersinnliche Scheiße. Aber nee, eigentlich könnte man sich schon fragen, so gibt es nicht vielleicht eine Übersinnlichkeit? Und was haben wir eigentlich hier verloren auf der Erde? Nur die Frage ist eben, wenn sich das so viel wiederholt, wie das dieser Film macht, dann kann man halt höchstens sagen, okay, ist Absicht, also es soll quasi zeigen, wie man immer wieder scheitert, wie man immer wieder an die gleichen Fragen gerät und so weiter. Aber das nenne ich ja immer Kunst zum Zweck. Also quasi dadurch, dass es dich ankotzt, dass es sich immer wiederholt, sollst du was lernen. Das funktioniert für mich nie so gut. Also ich finde immer, dann denke ich immer, ja gut, weiß ich nicht, hätte ein kürzerer Film auch getan. Und es gibt halt keine 1-Stunden-Filme im Kino. Das ist so ein bisschen die, also es ist wirklich eine Frage, was man hätte machen können. Ich denke persönlich, dass man, zum Beispiel, wie wir es jetzt bei Narcos und Scorsese besprochen haben im letzten Cast, wo es ja Overnarration gibt und dann richtig ausgespielte Szenen, das hätte dem Film gut getan. Ich hätte, glaube ich, das gut gefunden, wenn man richtige, ausgespielte, ganz alltägliche Szenen gehabt hätte und zwischendurch immer wieder diesen krassen Esoterik-Kitsch. Das hätte man, glaube ich, machen können und halt eine wirkliche Geschichte zu erzählen, die vielleicht gar nicht so viel mit der übersinnlichen Thematik zu tun hat, aber die sich darin irgendwie widerspiegelt oder so. Also ich glaube, das hätte Malick machen können, dann wäre es nicht so überladen und übertrieben.
Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich denke, das ist in gewissem Sinne vielleicht auch die höhere Kunst, nämlich dein vages, übergreifendes Konzept mit was tatsächlichem, handgreiflichem zu verbinden. Handfest, wollte ich natürlich sagen. Aber Das hätte mir auch sehr gut gefallen, aber nochmal zu Dr. X' Frage, das Konzept, das ist super, also ich finde das total interessant, also so weg vom klassischen Erzählkino, halt mehr eine Thematik irgendwie so auszuloten, auf rein visueller Ebene, das funktioniert, das Problem ist, dass sich der Film übersättigt einfach und dass du irgendwann ausklingst, also zumindest war das bei mir so, das war 30, 40 Minuten vor Ende, dann wartet man nur noch darauf, also dann hat man das schon mal gesehen.
Ja, das Kino verlassen, nach einer Stunde sind Leute rausgegangen.
Ja, das aber, kann ich verstehen.
Ja. Nee, das ging mir aber auch genauso. Also da, auch obwohl mir der Film ja auch trotzdem gefallen hat, also das möchte ich schon hervorheben, war auch bei mir irgendwann dann auch die Frustrationsgrenze auch einfach überschritten. Also weil es eben wirklich, und das haben wir jetzt auch schon 5-mal gesagt, ist einfach dann doch visuell zu repetitiv ist.
Ja.
Und man eben, genau, man hat das Gefühl, das hat man ja schon 1000-mal gesehen, schon in diesem Film. Und trotzdem, aber auch was Dr. Schwarz angesprochen hat, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass du in diesen Bildern immer Bewegung drin hast. Und ich finde, der ganze Film ist so ein bisschen wie so ein E-Trip eigentlich. So, es ist halt alles so mega smooth und das fand ich schon krass. Und es wurde auch ein bisschen schummrig. Ich finde, das funktioniert super, dann gepaart mit diesem esoterischen Sermon, der da im Hintergrund irgendwie gefaselt wird. Das fand ich schon schön. Und ich bin irgendwie ganz froh, dass ich diesen Film gesehen habe und dass der auch gemacht wurde. Also, das ist so meine Empfindung zu der ganzen Geschichte. Also
ich habe auch noch eine, also ich würde noch mal kurz über Subtext oder Interpretation noch mal reden, wollen, aber gut, was anderes kann man ja hier fast gar nicht machen. Also man kann Handwerk reden und man kann Subtext reden, denn die Handlung ist keine vorhanden. Um mal Coolio zu zitieren, as I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's none left. Darum geht es nämlich auch in Night of Cups, finde ich. Und eine Interpretationsebene, die ich hatte und die ist mir so ein bisschen gedämmert, vielleicht nach 45 Minuten ist, ich sehe Night of Cups so ein bisschen als das, was sich im menschlichen Geist abspielt, wenn er stirbt. Dass du nochmal dein Leben, also natürlich, hier ist es nicht von der Geburt bis zum Tod, aber quasi so in deinem jetzigen Körper nochmal so die wichtigen Leute und Eckpunkte deines Lebens triffst und denen begegnest, manchmal auch völlig aus dem Kontext vielleicht gehoben. Also manchmal sind die ja, weiß ich nicht, er ist dann mit irgendwem in der Wüste, aber da waren die nie oder sind in irgendeiner Fabrikhalle oder sonst was so. Und alle erzählen dir was, wie sie dich erlebt haben im Leben, wie du sie scheinbar gesehen hast und so weiter. Und das ist halt so eine Sache, von der ich finde, so kann man das sehen, das fand ich ganz interessant. Eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, da habe ich aber leider, also ich wusste nicht, dass so viele Beziehungen zu Frauen da drin vorkommen werden, deswegen habe ich da nicht so explizit drauf geachtet. Ich glaube, es geht ja da, Christian Bale trifft ja so 5 Frauen in diesem Film eigentlich, mit denen er so Beziehungen eingeht und da ist ja wahrscheinlich auch eine Entwicklung in diesen Beziehungen, habe ich aber nicht so stark gesehen. Also da könnte man noch sagen, was hat sich hier, hat er quasi immer nach dem der Partnerin quasi fürs Leben gesucht und sich an denen so abgearbeitet und irgendwann hat ihn eine verstanden. Habt ihr da, ich will euch jetzt nicht sagen, was denkt ihr dazu, aber habt ihr da irgendwas gesehen oder sowas?
Ich habe auch nicht explizit drauf geachtet, aber jetzt, wenn du so fragst, ich glaube, dass sich die Frauencharaktere, dass die immer stärker geworden sind mit der Zeit und ihn vielleicht immer mehr gechallenged haben, weil am Anfang war es ja wirklich nur die Party-Nudde, sage ich jetzt einfach mal so, mit der pinken Perücke und am Ende...
Das kommt so ein Feminismus-Kast.
Ja, tut mir leid. Also so wurde sie dargestellt. Ich sag das nicht abwertend. Aber am Ende war es dann halt Natalie Portman, die aus einer Beziehung kommt und irgendwie sehr tiefgreifende emotionale Probleme hat wegen der Abtreibung und etc. Dass er vielleicht immer mehr gefordert wird durch seine Partner. Das könnte man da vielleicht irgendwie reinlesen.
Ich finde es halt interessant. Aber es wird ja so rausgezoomt. Genau, er guckt ja auf sein Leben, auf seine vergangenen Beziehungen. Und ich glaube aber, war nicht seine erste Partnerin Kate Blanchett oder war das die zweite? Weil das war ja eigentlich schon auch, glaube ich, mit die erwachsenste von allen.
Mhm, ja.
Aber da war ja das Problem, das ist, was ja auch, glaube ich, gesagt wurde, es war einfach nicht die richtige Zeit. So, und das finde ich eben auch interessant, wenn man über das Leben nachdenkt oder über die Liebe, dass es einfach nicht notwendigerweise was mit den Akteuren zu tun hat, sondern einfach viel, ne, einfach Zeit, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Ja. Das fand ich schon ganz cool aufbereitet. Und ich habe da auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, auch eine Entwicklung wahrnehmen können. Auch,
Alles klar. Schwierig, sehr, sehr schwer zu bewerten, dieser Film. Ja. Ich gebe wohlwollende 7 von 10 Punkten trotzdem dafür, weil irgendwie war das eine Sache, die ich so noch nicht gesehen hatte, die mich schon berührt hat, über die man diskutieren kann. Man kann den aber auch echt abstrafen, wenn man will. Und man sagt, es ist einfach nur Gewichse, das sich wiederholt. Also kann ich ganz schwer sagen. Aber irgendwie bin ich da noch wohlwollend diesem Projekt gegenüber. Und deswegen gibt es 7 von 10.
Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also man kann den Film schon respektieren, finde ich, für das, was er ist. Ja, er will wirklich so eine tiefgründige Schwere vermitteln. Bleibt mir oft zu banal. Ich denke, dass eine neutrale Bewertung hier auf jeden Fall fair ist. Ich gebe 5 von 10 Punkten.
Also ich gebe... Ja, neutrale Bewertung ist wahrscheinlich 5. Ich gebe trotzdem 7 von 10. Habe ich auch schon gesagt. Ich finde, das ist irgendwie was, ja, vielleicht nur prätentiöse Scheiße. Für mich war es aber doch ein bisschen eher was Besonderes. Und ja, deswegen auch eine bessere Bewertung.
Ist es, genau. Ist es denn was für einen verkaterten Sonntag vielleicht, wenn man auch mal zur Not eine halbe Stunde wegdösen kann oder
ja.
so?
ja.
Oder dafür dann zu heavy?
Nee, dann mach lieber die drei Fragezeichen an, glaube ich. Also,
ich finde es vor allem Leute, die sich wirklich für Cinematografie interessieren oder für Fotografie oder sowas, da kann man hier eigentlich echt mal reingucken, weil das sind wunderschöne Bilder. Also das ist eigentlich toll, wie detailverliebt hier manche Shots sind, die es nicht gebraucht hätte. Also die Hälfte der Shots hätte es nicht gebraucht in diesem Film. Ganz interessant. Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist Fuck You Goethe 2 ist ja jetzt eigentlich hinter und ich bin wirklich davon ausgegangen, ich hatte so eine 5-Filme-Karte, mir den noch anzugucken. Ich habe es leider nicht geschafft, den zweiten Teil zu sehen. Mir war es wichtig, dass wir aber mal über dieses Phänomen reden. Und ganz ehrlich, wenn man in den Trailer guckt, Fuck You Goethe 2 ist Fuck You Goethe 1 in Thailand. Wir sind auf Klassenfahrt. Ja. Und man mag mich gerne eines Besseren belehren. Ihr da draußen, wenn ihr Fuck You Goethe 2 gesehen habt, gesagt, das ist was völlig anderes. Erfindet das Kino neu nach Fuck You Goethe 1. Schreibt mir bitte. Mir war es wichtig, mal über dieses Phänomen zu reden, weil der Film ist ja rausgekommen Ende 2013, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Und ich wollte mal, jetzt wo er wieder da ist, über das Phänomen Fuck You Goethe an sich sprechen und deswegen über den ersten Teil.
Ich arbeite ja morgen, Aushilfslehrer.
Ach, wir arbeiten auch hier.
Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen, ein bisschen austauschen und so?
Wegen des Lehrplans?
Ja, hab ich doch gesagt.
Sie sind ein Bruder, Mann! Der nackt mich nicht an hier. Wo ist das Klassenbuch?
Am Schrank.
Diese Wichse!
Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird.
Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem...
Unterricht hat angefangen!
Ein Problem mehr.
Oh mein Gott, was tut es? Ah! Ey, das ist 5G! Das geht vielleicht nie wieder raus, die Behinderte!
Mach deinen Job. Ich kann Frau Gerst auch sagen, dass du nur Filme guckst und die Kindern Angst machst.
Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank.
Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf?
Oh, bitte nicht wieder KZ. Presse jetzt!
Heute waren wir auf einem Ausflug.
Ja, die Comedy Fuck You Goethe von Bora Daktikin war mit 5,6 Millionen Besuchern der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2013. Die Story lautet wie folgt. Ein Verbrecher sieht sich durch unglückliche Umstände dazu gezwungen, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken. Als er einige Zeit später aus dem Knast kommt, muss er feststellen, dass auf der Baustelle nun eine staatliche Einrichtung thront. Seine einzige Chance... Er muss mit gefälschten Papieren einen Job in eben jener Einrichtung annehmen, um an seine Beute zu kommen. Dieser Verbrecher wird gespielt von Martin Lawrence. Ach, scheiße. Warte mal, ich habe auf der falschen Internetseite. Das ist die Story von der Diamantenkopf mit Martin Lawrence. Ich fange nochmal von vorne an. Wir kriegen das hin. Also, ein Verbrecher sieht sich durch unglückliche Umstände dazu gezwungen, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken. Als er einige Zeit später aus dem Knast kommt, muss er feststellen, dass auf der Baustelle nun eine staatliche Einrichtung thront. Seine einzige Chance, er muss mit gefälschten Papieren einen Job in irgendeiner Einrichtung annehmen, um an seine Beute zu kommen. Dieser Verbrecher ist kein anderer als Zeki Müller, gespielt von Elias Mbarek, der sich als knallharter Aushilfelehrer durch den Urwald der Goethe-Gesamtschule schlagen muss, wo ihm die spießige Vollblutpädagogin Frau Schnabelstedt sowie eine Horde peinlicher Ghetto-Kids immer wieder in die Quere kommen. Wird Zeki an sein Geld kommen oder wird er vielleicht einen ganz anderen Schatz finden? Was ist eure Meinung zu Fuck You Goethe?
Ja, interessant. Ich habe das immer so gedacht, die Freude auf die eigene Meinung ist eine der schönsten Freuden. Also habe ich, bevor ich einen Film sehe, gerade einen Film, den viele kennen, denkt man sich so, ah, und jetzt gucke ich den und dann weiß ich, wie ich den finde. Und was ich dazu sagen kann. Und bei mir muss ich sagen, ist das ein bisschen gemischt. Also ein bisschen schwierig für mich, Fuck You Goethe völlig abzuwatschen, aber ich kann ihn auch nicht so richtig loben für das, was er macht. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Ich finde, man hat sich hier ursprünglich die richtigen Vorbilder genommen zur Hälfte. Also ich habe da viel von Schule, der Eisbär, Bang Boom Bang drin erkannt. Das ist einfach so ein bisschen so Gangstermilieu, lustige Sprüche, so ein bisschen witziges Getorke und halt, ja, so deutscher Humor, der funktionieren kann. Ich finde nämlich, dass Fuck You Goethe ganz gut funktioniert, wenn einfach nur die Schauspieler sich blöden Kack an den Kopf werfen. Weißt du, irgendwie, ja. Hallo, ich bin Frau Schnabelstedt, haha, Schnabelspast. Da kann ich drüber lachen. denn
wer nicht?
Dümmster Ami-Billo-Humor, aber das klappt, finde ich, bei Fuck You Goethe. Ich muss sagen, die Story halte ich auch für brillant. Also ich finde, jemand hat sein scheiß Geld unter der Schule vergraben, muss dann da Lehrer werden und da so eine Klasse unterrichten. Was ich quasi mag daran, ist, normalerweise gibt es ja oft diese Story, dass so eine gebildete Person ins Ghetto muss und da die Ghetto-Kids unterrichten. Aber er ist halt der Hammer Asso, der halt in die Klasse reinkommt. Erstmal, weiß ich nicht, auf dem Pausenhof irgendwem eine schellt, ihm sein Trinkpäckchen wegnimmt. Und das, diesen Anfang, diesen Aufbau des Films, den konnte ich gut feiern, dass halt jemand, dem Schule einen Scheiß interessiert, da einfach reinrennt und den Dicken markiert, fand ich lustig. Das Problem bei Fuck You Goethe ist halt, dass der Film sich unsicher darin ist, wie er sich selber präsentieren muss. Also im Gegensatz zu neueren amerikanischen Komödien, wo wirklich der Gag zählt und Szenen halt auch lustig ausgespielt werden, ist quasi die Hälfte von Fuck You Goethe oder länger einfach nur ein Musical, in dem jemand einfach Hitradio Antenne angemacht hat und oder so ein bisschen so bum 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 Musik kommt, wie in so alten Disney-Cartoons halt, die quasi die Stimmung untermalen so. Und das wird so penetrant eingesetzt und so übertrieben, dass man sich echt irgendwann denkt, oh, boah, nee, ich habe leider keinen Bock mehr auf diese Welt, in der ich hier bin.
Also nicht auf den Film.
Wow, einfach wow.
Ja, auf diese Welt, in der Film existiert.
Du bist noch bei Night of Cups gefangen, glaube ich.
Da sprichst du was sehr Richtiges, Wichtiges an, weil das genau dasselbe ist, was auch mit einmal Hans mit scharfer Soße das Problem war. Dass der Film sich einfach nicht traut, drei seiner Schauspieler an den Tisch zu setzen und sich zu halten, ohne zu unterhalten oder auch zu halten. Manchmal ist man einsam, auch am Küchentisch. Das traut er sich nicht und stattdessen wird die ganze Zeit so dum 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 drunter, so wenn gerade nichts passiert und dann hört man von draußen rascheln und dann kommt so dum 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 und dann denkst du so, was ist denn los mit euch? So, was macht ihr denn hier? Lasst die Leute doch mal reden einfach oder gucken, ohne, also so echt widerlich. Und dann halt 90 Minuten dieses Films sind halt einfach die Montage von, wie irgendwelche Sachen passieren, unter den Hits, kann ich nur annehmen, des Jahres damals. Weiß ich nicht. Das muss halt einfach nicht sein. Das
auch ist schreckliche Musik. Das klingt alles so wie deutsche Bands, die auf Englisch singen. Ich glaube, ich habe Patrick Nuo da einmal rausgehört zum Beispiel. Ist auch die beschisseste deutsche Radio-Pop-Mucke. Ganz schreckliche.
Ich finde, dass so... Ich finde, so Qualität, was die Qualität angeht, ist das Skript so, finde ich, so ein bisschen inkonsistent irgendwie oder so, kann das so nicht so richtig halten. Ich finde, auch was Gags angeht, klar, du hast bei einer Comedy, hast du halt welche, die zünden halt richtig und dann halt wieder so Dinge, die gar nicht funktionieren. Und ich finde, der Humor schwankt aber auch hier so stark, weil du hast halt einmal so diesen ganz, so diesen Schnabelspaß-Humor, der gut, also stellenweise sehr gut funktioniert und ich dann mich auch gut wegeimern kann. Auf der anderen Seite hast du wieder diese so fast so Mockumentary-mäßig, wenn dann die Lehrer irgendwie so flüstern ins Klassenzimmer kommen und dann so, hast du mal Kreide flüstern? So, das finde ich halt ganz geil, so, weil teilweise ist ja schon so Lehrer-Styles ganz gut beobachtet und gut ins Skript verwoben, aber ich finde, das ist nicht so richtig konsistent, so, weil es ist mal hier was, mal da was, man hat hier einfach, finde ich, runtergeschrieben, was einem gerade Witziges eingefallen ist und weiß ich nicht. Für mich hat sich das ein bisschen off angefühlt. So.
Also ich finde schon, der Film ist mäßig witzig, das kann man nicht abschreiten. Also klar, qualitativ schwankt der Humor total. Einerseits kommen die Punchlines halt echt so im Flow, spontan, passen super und man kann sich total beömmeln. Ist hammerlustig. Aber andererseits ist halt manchmal super gezwungen und klingt wie abgelesen und auch von der Wortwahl denkt man sich echt so redet keiner. Ja. Sorry, ich kaufe euch das einfach nicht ab. Aber man muss schon sagen, das Problem an Fuck You Goethe ist nicht der Humor. Das ist nicht, dass er nicht witzig ist. Das Problem ist für mich die Machart des Films. Also in weiten Teilen für mich klingt hart, aber echt eine Bankrotterklärung ans Kino, finde ich. Und irgendwie ein Schlag in die Fresse für jeden, der sein Gehirn nicht am Popcornstand abgegeben hat. Und man kann ja sagen, es ist nur eine stumpfe Comedy, Dr. Snips, sei doch nicht so hart. Stimmt, aber es gibt Sachen, die sind für eine stumpfe Comedy noch zu schlecht. Und einerseits ist es die Musik, klar, müssen wir nicht nochmal drüber reden. Andererseits war es für mich diese krasse Feel-Good-Seite dieses Films, die so erbarmungslos in den Tod geritten wird. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem dieses Konzept von am Ende muss es allen gut gehen, mit so einer Konsequenz, aber gleichzeitig mit so einem Unvermögen umgesetzt wurde, finde ich. Also, weiß nicht, das hässliche Mädchen, was natürlich eh hübsch ist, will sich umbringen. Oh Gott, ja, dann nehme ich sie mit zu meiner prostituierten Freundin, dann kann sie mal schminken und jetzt ist sie das schönste Mädchen der Schule. So, und so eine Scheiße.
Und dann ist sie auch automatisch glücklich, wenn sie das hübsche
natürlich.
Mädchen
und das
ist.
Ja, natürlich. Es gibt halt 700 Fälle in diesem Film, in denen ein Charakter ein Problem hat, was günstigerweise genau in 3 Minuten gelöst werden kann. Und das ist für mich das Billigste of the Billigst.
Leider. Was ich halt auffand, ist, dass du halt wirklich auch von Anfang an genau weißt, was hier passiert. Und zwar, ja, also du hast halt dieses Comedy-Setting, ein Mensch kommt in ein Umfeld, wo er nicht sein will und nicht hingehört und am Ende, na, kann er sich dann doch ein bisschen damit abfinden. So, also eigentlich sind wir ja doch alle gar nicht so verschieden. Schön. Ja. So, das nervt halt ein bisschen und ist halt unkreativ, kann man aber noch machen. Und ich finde auch, dass der Humor an sich funktioniert, aber das Gegenstück funktioniert überhaupt nicht. Also, weil Dr. Schwarz ja auch gerade letzte Woche hier mit Louis C.K. erzählt hatte, dass du halt immer, um richtig Witziges zu brauchen, brauchst du halt diese Schwankung von auch dann traurigen, tiefsinnigen, was weiß ich was sagen. Und das funktioniert hier halt gar nicht, weil diese Szenen auch für Humor dann benutzt werden. Also zum Beispiel, du hast dann die Szene, wo er rausgeschmissen wird und in seinem Auto sitzt und dann regnet es und dann geht die Scheibe kaputt. Und das wird dann aber nicht einfach stehen gelassen als irgendwie halt unschön und traurig, sondern stattdessen kommt halt Musik erstmal so ein bisschen hin, 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 hin und dann weht ihm noch so das Papier von dieser Scheibe so ins Gesicht, so wo dann wird da nochmal versucht, irgendwie ein müder Lacher irgendwie zu erzählen, den es wirklich nicht braucht. So, ja, und was die nicht verstanden haben, ist, dass um einen witzigen Film zu machen, muss nicht in jeder Szene ein Witz sein, sondern ganz im Gegenteil.
Einer von euch hat es gerade schon angesprochen. Ich finde auch, dass so die Rolle der Frau im Film irgendwie ganz seltsam ist. Und also, ohne jetzt die krasse Keule rauszuholen, aber einfach viel sexistischer Müll in dem Film, den es nicht gebraucht hätte. Also, so, ja, mach den Mund auf und blas. Und wenn du geil aussiehst und dir die Titten machen lässt, dann wird es schon laufen mit den Leuten und sowas. Das kann man so für Humor benutzen, aber es wird nie so richtig gebrochen eigentlich im Film.
Ja. Das Ding ist halt, du kannst es machen als Charaktereigenschaft von ihm, weil dann kann, wenn er einfach so ist und das sagt zu den Leuten, dann ist es okay, so ist er halt, da kann man sich sein Urteil drüber bringen. Aber wenn du dann am Ende eine Szene hast, wo der Boden einer Turnhalle einbricht, weil ein dickes Mädchen über den Bock gesprungen ist, so, dann distanzierst du dich nicht genug von dieser Einstellung. So, das weiß
und
ich nicht.
Wisst ihr noch, da gab es diese eine Szene, wo er dann betrunken in dieser Schule ist und dann fängt auf einmal aus dem Off so eine Erzählung an, wo er über sein Leben erzählt, die es vorher überhaupt nicht gab. Also hier wurde manchmal dann versucht, echt so gezwungen, dann halt eine Emotionalität in den Film reinzupacken, die dann nicht ganz funktioniert. Ich finde halt aber trotzdem, dass man sagen muss, dass so diese dummen Assi-Sprüche, das funktioniert ganz gut. Also der ist zwischendurch echt gut geschrieben, der Film, finde ich so. Weißt du, also weiß nicht, dann heult die an, der Chantal heul leise. Das ist witzig irgendwie halt, dass das halt so seine Reaktion darauf ist. Oder zum Beispiel, als sich da Uschi Glas das Leben nehmen will und er halt in so eine Stulle beißt, während das passiert. Und er erstmal schön den Max Bar Prospektor.
Ja. Das war schon auch stark.
So, das sind echt gute.
Obwohl das ja schade war, weil er dann dieses Max-Bar-Prospekt fand ich nämlich auch super witzig, aber er hat ja dann leider das noch benutzt, um halt nach Maschinen für seine Teller
abzuhalten. Das fand ich auch schade.
Das fand ich auch schade. Aber das ist eben genau, weil da fehlt so ein bisschen an der Sinn, was geil für den geileren Gag ist eigentlich. Ich finde, da waren schon ein paar herrlich, auch für ein absolut, da waren ein paar herrliche Dinger dabei, auch wo man dann so selber an die eigene Schulzeit erinnert wurde, als so dieser kleine Streberjunge so fragt, so können wir auch tuschen? Und können wir Deckweiß benutzen, lässt er halt weg. So ist es schon ganz nice.
Schulausflug,
schon klar.
Nicht schon wieder ins KZ.
Das fand ich halt auch so.
Und was ich halt auch ganz geil fand, da war der Film halt auch mal kurz clever, da machen die einen Schulausflug und Elias Mbarek zeigt denen quasi so ein bisschen, was so aus so Assi-Freunden von ihm geworden ist, um denen halt zu zeigen, dass sie halt da nicht hinwollen. Und da sagt er ja, Chantal, du führst Protokoll. Und dann führt sie halt tatsächlich aus dem Off Protokoll über diesen Schulausflug. Und das war eine clevere Idee, fand ich so, um diese Szene irgendwie zu bringen. Also der hat schon auf jeden Fall ein paar gute Ideen. Werdet ihr mal, ich muss mich euch anpassen. Ich kann nicht.
Ja gut, dann fange ich mal an. Es wird leider negativ für mich. Also ich finde, er zeigt echt Ansätze von richtig starkem Humor. Ich habe gelacht viel. Die Ansätze der Story sind auch gut, aber ich finde, er verkackt im Laufe des Films eigentlich fast alles. Und auch wenn man irgendwie halbwegs permanent kichern muss, kann ich den Film nicht mögen, nicht respektieren und auch nicht empfehlen. Insofern gibt es von mir 4 von 10 Punkten.
Ja, ähnliches Urteil von mir. Das Ding ist, man muss zwar lachen, aber man hasst sich dafür, so, weil man weiß, das ist nicht gut genug. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, der Film zieht einen erst runter und schlägt einander und mit seinem Humor. Das ist aber trotzdem nicht das Problem, aber insgesamt nervt dieser Film einfach. Und man denkt sich, was soll das? Warum das geht? Also es ist nicht so viel schwierig, einen besseren Film zu machen mit dem Material, was die haben, hat man das Gefühl. Wenn man zum Beispiel seinen komischen EDM-DJ auf den Ballermann lässt und nicht auf den Soundtrack raufhauen lässt. Und weiß ich nicht, dann Farid Bang kann übrigens nicht schauspielern. Ich traue mich jetzt doch, es zu sagen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich hoffe, er nimmt es mir nicht zu übel.
Ja, das Asphaltmassaker.
Von mir gibt es sogar nur 3 von 10.
Aber ein schöner Satz, es ist nicht so viel schwierig, ein besseres, so viel schwierig, besseres Deutsch zu reden.
Fuck you, Goethe. Nee, ich weiß nicht. Ja, für mich ist das so ein bisschen schwierig, weil irgendwie habe ich alles, bevor ich den Film gucke, schon alles an dem Film gehasst, so ohne ihn je gesehen zu haben. Und dann musste ich mich hat er mich dann doch überzeugt, so dass es schon ganz okay ist. Trotzdem hat für mich aber auch diese Comedy so den Anstrich von dieses typische deutsche Comedy-Ding, so weißt du, so der Oberlehrer hört dann mal wieder ein schmutziges Wort und sitzt im Kino und denkt so, oh, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. und da kriege ich halt Pickel, ne? Ich weiß nicht. Ich würde dem Film faire 5 von 10 Punkten geben, aber ich muss auch sagen, mir waren die Schauspieler nicht authentisch street genug. Ich fand das Skript nicht, was auch Dr. Smith meinte, nicht authentisch genug, was teilweise die Wortwahl angeht. Und das nervt mich einfach, weil sowas reißt mich immer wieder raus, weil dann habe ich einfach immer wieder das Gefühl, jetzt hat sich wieder irgend so ein Akademiker hingesetzt und wollte ein bisschen street sein. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Vielleicht ist es auch nicht, ist ja auch egal. Aber so fühlt es sich für mich an. Und das hat definitiv ein Geschmäckle. Deswegen korrigiere ich meine Meinung auf 4 von 10 Punkten.
Ich finde da mal die goldene Mitte gib mal 4,5 von 10 Punkten für den Film. Ich muss aber trotzdem Props geben an manche Dialogsachen. Also ich fand zum Beispiel, sind sie geborderlined oder was? Sie geisterkranker? Das finde ich schon ein armer Spruch. Und halt mit eigentlich meine Lieblingsszene, wo er am Ende, als die Klasse halt wieder funktioniert, aus der Klasse rausgeht und Chantal sagt, ich würde jetzt eigentlich voll gerne schummeln. Und alle anderen nicht. Ja, okay. Das finde ich halt, weiß ich nicht. Der Film weiß halt so ein bisschen mit seinem Schulsetting umzugehen über weite Strecken, aber er ist so, sieht so eklig aus, ist so eklig gemacht und dieser scheiß Soundtrack die ganze Zeit
lässt
einen einfach einen selbst hassen. Fuck You Goethe 2 ist jetzt ganz neu im Kino. Der Film, über den wir gar nicht jetzt gesprochen haben, aber wenn ihr den gesehen habt oder eine Meinung zu Fuck You Goethe habt, dann kommentiert den Pengcast oder schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com oder tweetet @drpeng 140 Zeichen, aber nur nicht mehr. Damit kommen wir zum nächsten großen Comedy-Kracher der Saison, der jetzt im Kino ist und der ist auf IMDb mit 1,0 von 10 Punkten abgestraft worden von der Community und gilt damit jetzt offiziell als schlechtester Film der Welt. Und darüber habe ich mit Dr. Brightside geredet, den haben wir auf Redaktionskosten ins Kino geprügelt. Er hat auch eine Rezension geschrieben und dieses Segment, wo er so ein bisschen von dem Film erzählt, hört ihr jetzt. Der Film heißt Kartoffelsalat, nicht fragen.
Oh mein Gott! Es ist was Schreckliches passiert! Es lässt sich nicht aufhalten!
Mach jetzt keine hektischen Bewegungen.
Wir wurden vom Amt für Seuchenschutz beauftragt, das Gelände unter Quarantäne zu stellen.
Es ist ein Virus ausgebrochen. Wir befinden uns in der Bibliothek. Wir sind hier gefangen von den Trillern auf und Zombies, die uns auffressen wollen.
Halt nicht das Z-Wort sagen, das ist lächerlich.
Doch! Zombies, 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 Zombies!
Weitergehen.
Hallo, ich sitze hier zusammen gemeinsam im Internet mit einer Verbindung von Leipzig nach Bayreuth mit Dr. Brightside. Hi.
Guten Tag.
Du bist ja eigentlich einer der größten Film-Nerds in unserer Redaktion. Wir haben den Podcast, aber du bist eigentlich die graue Eminenz im Hintergrund. Machst in Bayreuth irgendwie Filmveranstaltungen, hast 1000 Filme, hast jeden Film ungefähr gesehen, gibst Seminare zu Filmen und ziehst dir wirklich jeden Scheiß rein scheinbar, denn wir haben dich losgeschickt, tatsächlich mit Redaktionsgeld, das wir uns erst noch verdienen müssen auf einer Lesung, um den Film Kartoffelsalat anzugucken. Ein Film, in dem so alle wichtigen YouTuber, glauben wir zumindest, denn wir kennen die scheinbar alle nicht so richtig, sind ein bisschen zu alt, glaube ich. Also ich habe noch damals mit Mutti und Vati Fernsehen geguckt. Heutzutage gucken die Kinder, glaube ich, YouTube und werden dann zum Essen geprügelt. Da sind die wichtigsten oder sehr wichtige YouTuber drin, aber auch ein paar deutsche Comedy-Größen in so einem Zombie-Comedy-Film. Und der Film gilt als schlechtester Film aller Zeiten. Aber ganz zu Anfang mal, worum geht's denn wirklich in Kartoffelsalat?
Ja, die Story von Kartoffelsalat ist wirklich in einem Satz erzählt. Ein Loser kommt an eine neue Schule und an der bricht plötzlich eine Zombie-Epidemie aus. Und ehe er sich versieht, ist er mit ein paar anderen Losern und ein paar heißen Girls auf der Flucht vor diesen Viechern, die den irgendwie ans Leder wollen.
Das war's.
Das war's schon. Der Rest ist tatsächlich eine Aneinanderreihung von irgendwie kleinen Gags, die da abgespielt werden.
Okay, und wenn, also das klingt jetzt nach einem Genrefilm, so Zombie-Film ist ja gerade auch super en vogue. Ich muss wirklich sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe neulich einen Trailer ausgemacht, weil ich nach 2 Sekunden gemerkt habe, es ist ein Zombie-Film. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, dann erzähl doch mal, ganz viele YouTuber kommen zusammen, machen so ein Projekt, durch das wir ja auch fast nur erfahren haben, weil der Film so schlechte Kritiken bekommen hat. Also wir hatten vorher auch im Podcast schon mal drüber geredet, so dass wir überlegen, den vielleicht anzugucken, weil es eben so ein neues Projekt ist. Aber wie ist das denn? Ist es jetzt was, was die Kinowelt immerhin versucht, aus den Angeln zu heben, was ganz Neues zu schaffen?
Ja, tatsächlich ganz im Gegenteil. Also ich habe mir sehr bewusst vorher nichts von diesen Leuten angeguckt. Ich kenne 1-2 YouTuber so vom Namen her, also den Liv Lloyd natürlich, weil er das Interview mit Merkel geführt hat, und es gibt jetzt irgendwie 2-3 Nasen, die von YouTube unter Vertrag genommen wurden, die mir ständig in irgendwelchen Werbeanzeigen um die Ohren hauen. Aber von den Menschen, die da im Film mitspielen, habe ich wirklich noch nie was gesehen und größtenteils noch nicht mal was gehört. Und ich habe mir gedacht, ich will da unbeleckt rein, ich will keine Sympathien und Antipathien aufbauen, sondern will den Film halt als Film sehen. Und tatsächlich ist er halt auch das. Also er ist nur ein Film in Anführungszeichen. Er versucht, kein YouTube-Format zu emulieren. Ich war mit anderen Leuten da drin, die sich ein bisschen in der Szene auskennen, die haben auch gesagt, die Leute da spielen keine Kunstfiguren oder greifen wenig Sketche aus ihren YouTube-Kanälen auf. Mhm. Und ich habe mal danach dann nochmal, nachdem ich auch mein Review erst geschrieben habe, also als ich ganz davon weg war, dann irgendwie 1-2 Sachen von den Protagonisten angeguckt. Und ja, das hat eigentlich ganz wenig mit dem Film zu tun. Das ist tatsächlich ein autarker Film, eine eigenständige Komödie mit Zombies, in der ganz viele YouTuber mitspielen.
Und kannst du dich ein paar Namen, also Fresh Talk ist einer von denen, dann diese Ducky Bee, die kenne ich nur bei Böhmer und die dauernd verarscht, jetzt so ein Beauty-Channel, und dann die sind so dabei, ne? Dieser, ich glaube, dieser, oh, der ist auch ganz schlimm, Iblali, den hab ich mir, der redet immer so ganz schnell, Leute, hallo Leute, ich bin wieder da, und mir ist wieder das ganz Komisches passiert und so weiter, aber so wie ich jetzt, kann er das nicht mal gut, also er redet nicht mal gut schnell, sondern er verhaspelt sich selber noch dabei, also ich find's seltsam, wenn man für eine Sache berühmt ist, die man nicht mal gut kann, aber irgendwie so diese Nasen, ne?
Ja, also ist, wie gesagt, ich hatte halt Schwierigkeiten, so alle Cameos zu erkennen. Wenn ich es richtig gesehen habe, waren halt die meisten Hauptdarsteller YouTuber. Dann gab es halt sozusagen noch die alten Hauptdarsteller. Das war halt so die Riege um Otto Waalkes rum, der halt auch den Film produziert hat. Also den Norbert Heisterkamp hatte man da zum Beispiel drin und andere Leute, die man halt aus den 7-Zwerge-Filmen oder aus alten Otto-Klamotten noch kennt. Und ganz viele YouTuber schienen da aber tatsächlich einfach Gastauftritte zu haben. Also ich habe dann so einen Abspann gesehen, so sinngemäß Zombie 7 war der und der dann eigenen Kanal hat, Zombie 15. Und dann habe ich mir, ah ja, das war der eine Zombie, der einmal in der Szene vorkam und ein Handy gefressen hat. Und das war dann wohl ein YouTuber. Also ich glaube tatsächlich, eine Idee, warum es halt gerade so ein Zombie-Film geworden ist, weil es eben sowas ist, wo du eine Masse an Typen reinbringst. Also du hast eine Zombie-Epidemie, da sind da 50 Zombies und 20 davon können YouTuber sein. Also du hast da einfach ein ganz breites Rollenspektrum, was du halt mit Gastauftritten auffüllen kannst.
Und das ist ja jetzt aber nicht nur ein Zombie-Film, sondern auch ja eine Komödie. Otto Waalkes und sowas spielen mit. Wie funktioniert das denn als komödiantischer Film?
Ja, das ist schon grenzwertig. Also ich muss vorweg sagen, ich bin ja wirklich da reingegangen wegen dieser immensen negativen Presse, weil er der schlechteste Film aller Zeiten sollte, was ich sehen wollte, was sich dahinter verbirgt. Und das war er tatsächlich nicht. Er war sehr belanglos, aber man hat halt gesehen, woher diese Filmemacher kamen. Also die haben ganz viel nackte Kanone, Reise in einen verrückten Flugzeug und Hotshots gesehen, haben viele Witze 1-1 übernommen. Es waren viele Sachen drin, die man wirklich aus alten Otto-Filmen auch kannte und wenig, was da an eigenen Humor reinfloss, wenn überhaupt irgendwas. Und dementsprechend hatte man halt oft das Gefühl, sich was sehr Aufgewärmtes anzugucken. Ein paar Sachen haben halt so tatsächlich funktioniert, aber jegliche Figurenentwicklung und jegliche Story geriet halt vollkommen unter die Räder. Also was zum Beispiel eine Sache war, die halt ganz am Anfang kam, wo ich dachte, okay, ja, das ist ganz witzig. Es gibt so eine kleine Gag-Serie, wo der Protagonist, der ja halt ein Loser ist, zur Schule fährt. Und dann fährt er an so 2 Frauen vorbei und die werfen ihm so eine Blume zu. Mhm. Dann fährt er weiter und dann kommt er irgendwie an so einen Schrebergärten vorbei und da steht so ein Mütchen drin, das wirft ihm so einen Blumenstrauß zu. Und dann fährt er weiter und kommt eine Gärtnerei drin und dann wirft ihn halt jemand so eine Juckerpalme im Topf zu und haut ihn damit von Rad. Und das war halt ganz witzig, ja. Aber es hatte halt überhaupt keinen Sinn, weil was eigentlich erzählt werden sollte, war, das ist der größte Loser aller Zeiten auf dem Schulweg. Aber die waren irgendwie nett und freundlich und haben mir so Sachen zugeworfen. Und der schien ganz, ganz angekommen zu sein. Und später im Film ist halt auch immer wieder so, dass halt der Witz ist, dass alle zu ihm sagen, was für ein doller Loser er ist. Aber es wird halt nie vorher erzählt. Also es sieht sich quasi wie eine Gag-Review. Also die Figuren leben und denken von einem Gag zum nächsten und nichts hat wirklich Hand und Fuß.
Also es ist eben nicht so, dass quasi du auch eine Geschichte hast, die interessant ist und die erzählt wirst und dann werden darauf eben Gags gebaut, wie zum Beispiel bei Shaun of the Dead zum Beispiel, der das ja zum Beispiel sehr gut macht, dass es trotzdem auch eine komplette Handlung gibt in diesem Film, die dann aber immer wieder durch echt blöde Witze durchbrochen wird und hier scheinbar Gag over Substance.
Ja, total. Und das muss ja gar nicht so schlimm sein. Also Shaun of the Dead ist ja wirklich ein positives Beispiel für, wie man eine wirklich ausgezeichnete, auch storygetriebene Komödie macht. Also die Figuren in Shaun of the Dead sind schräg und liebenswert. Es gibt ein paar total emotionale und auch total dramatische Momente und trotzdem ist er over the top und sehr, sehr witzig. Aber der spielt ja schon in einer anderen Liga als diese alten Sucker-Abrams-Sucker-Sachen. Also Nackte Kanone hat halt auch nur eine hauchdünne Story, aber selbst da bleiben halt die Figuren konsistent. Mhm. Also so albern und so über alle Maße hinaus lächerlich Frank Drebin oder Leslie Nielsen als Frank
Drebin. Jetzt schon lachen, wenn du nur Frank Drebin sagst.
Ja, ich kapiere halt, was da für eine Type ist. Und ganz viele Witze basieren halt auch darauf, dass er halt dieser kaltschnäuzige Bulle ist, der egal welchen Scheiß er gerade um die Ohren gehauen bekommt, immer bierernst bleibt. Und das war halt da tatsächlich nicht so. Also man hat halt gemerkt, dass denen die Finesse und das handwerkliche Können fehlt, um es halt wirklich umzusetzen. Und ja, also was eine sehr witzige Kinoerfahrung tatsächlich war, war, dass ganz viele Witze, weil wir halt auch schon kannten, die kamen halt wirklich mit Sirenen an, also die hast du vom anderen Ende der Straße schon gesehen und immer, wenn man so gemerkt hatte, dass gleich irgendeine Pointe kommt, haben so meine Nebensitzer schon so geseufzt und sind in ihren Sitzen versunken und dann kam es halt eben auch, aber nicht mit gutem Timing, sondern es hat halt gedauert, aber ja, wie gesagt, es ist halt einfach eine sehr große Belanglosigkeit, aber bei weitem nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.
Ja, das wollte ich fragen, weil dieses der schlechteste Film aller Zeiten ist. Ja, wir können stolz sein, kommt aus Deutschland, jetzt offiziell auf der IMDb. Ja. Mal gucken, wie lange das noch so ist. Du hast ja auch Ahnung von Trash-Filmen. Hast ja selber auch zum Beispiel mal Birdemic bei einem Filmabend gezeigt. Und der gilt ja auch als einer der allerbeschissensten Filme aller Zeiten. Daran reicht es aber nicht ran. Also wahrscheinlich gibt es hier so eine Gruppe von Hatern, die sich darauf geschmissen haben, auf diesen Hate-Train, oder?
Ja. Also das glaube ich auch. Das sind einfach polarisierende Persönlichkeiten, die da mitspielen und es wird wahrscheinlich irgendwelche größere Aktionen gegeben haben, dass sich Internetforen quasi zusammengetan haben, um den runter zu voten. Und tatsächlich spielt er halt leider nicht mal in dieser So Bad It's Good Kategorie. Also es gibt ja tatsächlich Trash-Filme, die einfach gut gemeint sind und total missraten. Das wäre sowas wie Birdemic zum Beispiel, das wäre sowas wie Man of the Hands of Fate.
Ja, der ist super.
Und ja, genau. Und wo du die ganzen Ed Wood-Filme, so Plan 9 for Outer Space, wo Max, die hatten ganz viel Herz, aber die konnten es einfach nicht besser. Dann gibt's halt irgendwie kalkulierten Trash, das ist sowas wie Sharknado oder ganz viele, was von Asylum ist. Und nicht mal in dieser Liga spielt. Also da weiß halt nicht so ganz, was er sein soll. Ich glaube, womit man es am ehesten vergleichen kann, im weitesten Sinne, wären halt diese Friedberg-Seltzer-Filme, also sowas wie Date-Movie, Epic-Movie, also diese ganzen Movie-Movies, alles irgendwie ab Scary Movie 3 so die Straße runter. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, also diese Friedberg-Seltzer-Sachen, die machen mich aggressiver, weil ich da wirklich das Gefühl habe, da ist noch viel mehr Geld reingegangen. Die versuchen nicht mal, irgendwas Eigenes zu entwickeln. Also hier in Kartoffelsalat haben sie es halt versucht und haben es halt oft nicht geschafft oder haben sich an alten Größen orientiert, die halt vor deren Zeit waren. Und bei diesen Hollywood-Produktionen von diesen Movie-Movies, so nach dem Motto, das ist wirklich eigentlich immer der Witz, wir nehmen irgendeinen bekannten Film wie Iron Man, dann kommt Iron Man und dann poopst er. Oder wir nehmen irgendwie Chroniken von Narnia und dann kommt der Löwe und dann kackt er. Und zumindest das sei Kartoffelsalat zugute gehalten. Es waren relativ wenige Pipi-Kaka-Penis-Witze dabei. Also ein paar, aber nicht so, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, oh meine Fresse, was waren das da irgendwie für pubertäre Kacknasen? Also ich glaube, die haben da wirklich legitim versucht, was zu machen, was, glaube ich, auch ganz oft geschrieben sehr witzig gewirkt haben muss. Mhm. Bloß die Ausführung hat halt oft gemangelt.
Das ist ja auch öfter so bei manchen deutschen Produktionen. Ich weiß immer noch bei Game One zum Beispiel, dieser Gaming-Sendung, die auch einen sehr guten Humor haben, die Leute, aber du auch oft merkst einfach vom Timing, haut es nicht hin. Also da muss man sich manchmal echt so manche Family Guy Sachen, oder für mich persönlich, ich sage immer, die beste Blaupause, ein neuer Film, der das beschreibt, ist einfach der Lego-Film. So, da sieht man einfach, wie Comedy geschrieben sein muss, wie schnell und wie pfiffig es sein soll.
Genau.
Alles klar, das heißt, dir gibt es natürlich keine Empfehlung, dir diesen Film auch anzusehen, wahrscheinlich auch nicht als Spektakel, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn er halt wirklich in der Kategorie wäre, wo man da zähneknirschend rausgegangen wäre, gesagt hätte, ah, meine Güte, man, es ist so schlecht, man kann es nicht glauben, dann wäre es tatsächlich nochmal ein Kinogang wert gewesen, irgendwie einfach, um das Trash-Value rauszufinden, aber er hat mich nicht gekratzt. Also ich war, er ist ja auch ziemlich kurz, ich war nicht sonderlich gelangweilt, ich war nicht sonderlich amüsiert, ich war sehr, sehr, sehr indifferent diesem Film gegenüber. Und das Einzige, was mich halt wirklich enttäuscht hat, war, dass ich gedacht hatte, es gibt hier eine große Chance für halt eine neue, etwas kinofremde Generation, halt tatsächlich was ganz Frisches zu machen. Ja. Und stattdessen machen sie halt Otto-Filme wie vor 25 Jahren. Und das fand ich leider ein wenig verschenkte Gelegenheit.
Genau, das kann man ja dann auch in dem Artikel, den du dazu geschrieben hast, auf drpeng.de nachlesen. Ich habe den, wir haben den in Anführungsstrichen schlechtesten Film aller Zeiten gesehen, genannt. Und da führst du ja auch sogar noch ein bisschen weiter aus, was das Problem damit ist und wie hier eigentlich diese Chance wirklich vertan ist, so eine Art, den YouTube-Film quasi zu machen, den die Welt vielleicht nicht gebraucht hätte, aber der vielleicht verdammt spannend gewesen wäre. Wenn ihr da draußen dazu eine Meinung habt, den vielleicht gesehen habt oder nicht, dann schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com oder kommentiert den Podcast. Kartoffelsalat läuft seit ein paar Wochen jetzt in den Kinos, ist aber auch schon wieder am Aussterben eigentlich in den meisten und fast kaum noch auf den Kinomenüs zu erspähen. Dann danke, dass du dir den angetan, möchte ich schon fast sagen, hast und dich aber da auch weitergebildet hast jetzt für uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen Dank dafür und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Das war das Segment mit Dr. Brightside. Ich bin froh, dass wir darum herumgekommen sind, diesen Film zu gucken, denn er war scheinbar nämlich eben nicht so schlecht, dass er wieder gut ist, sondern einfach nur verdammt durchschnittlich. Damit kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Ich habe einen Indie-Film gesehen, den ich eigentlich auch im Podcast besprechen wollte.
Dr. Schwarz empfiehlt Arthouse-Filme.
Der Film heißt Queen of Earth und geht um zwei Frauen, die miteinander aufgewachsen sind und dann in so ein Ferienhaus gehen. Die beiden Frauen werden gespielt von Elizabeth Moss und Catherine Waterston. Die Elizabeth Moss kennt man aus Mad Men und aus diesem Film The One I Love, den wir von ja gesprochen haben, wo es auch um so ein Ferienhaus geht, in dem zwei Personen sind. Ich weiß nicht, ob das ihr neues Steckenpferd ist. Catherine Waterston kennen wir zum Beispiel aus Inherent Vice. Und diese beiden Frauen quasi fahren auf dieses Ferienhaus und Elizabeth Moss befindet sich in einer ganz schlimmen persönlichen Situation. Ihr Vater hat sich gerade das Leben genommen und ihr Freund hat sich von ihr getrennt. Und der Filmspiel ist eigentlich nur so ein Kammerspiel, das damit spielt, um zu zeigen, wie aufgekratzt und zickig so Beziehungen zwischen Freunden eigentlich sein können, die sich nicht verstehen, die versuchen, sich gute Laune zu machen, aber es funktioniert dann letzten Endes nicht. Hat auch so ein paar dann surreale Segmente, in denen man nicht weiß, ist das gerade halluziniert oder passiert das gerade wirklich und geht lustigerweise echt in so eine Richtung von Night of Cups über manche Strecken, weil es wirklich eigentlich nur diese Beziehung zeigt mit viel Hintergrundgedüdel, ist so ein bisschen auf 70er Jahre auch gemacht, der Film, und ganz schwieriger Film. Also kann man sich mal überlegen, wenn man mal so Personenkonstellationen sehen will, die sich eben hauptsächlich angreifen in so einem Film, dann ist es interessant, aber habe ich jetzt überlegt, lass den noch nicht im Podcast machen, lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Also ist so ein Indie-Hit auf Rotten Tomatoes, super hohe Bewertung, aber das hat ja nichts zu heißen. Dann habe ich weiter die Serie Louis von Louis C.K. geguckt, bin jetzt durch die ersten drei Staffeln durch, immer noch finde ich brillant. Mittlerweile muss ich fast sagen, vielleicht ist es die beste Serie, die ich je gesehen habe. Also ich finde es wirklich so heftig, was da für traurige Sachen passieren und wie lustig es zwischendurch auch immer weiter ist. Und das letzte ist eine Post-Rock-Band, Her Name is Kala, schreibt man so ein bisschen wie Her Name is Kalle, aber mit A am Ende. Und die machen so wunderschönen Post-Rock, der sich eben ganz langsam aufbaut und dann relativ aggressiv entlädt, und das kann ich auch empfehlen.
Ich Dann muss mir den. Wie? Her Name ist. Wie schreibt man das?
C-A-L-L-A. Ist so ein bisschen wie Rishlu auf halbfacher Geschwindigkeit.
Nee, weil bei Post-Rock, da werden meine Elfenohren natürlich spitz. ich habe eine Facebook-Seite mitgebracht oder auch einen Twitter-Account. Gibt's beides. Der goldene Aluhut heißt das. Und die küren quasi Tag für Tag die besten Verschwörungstheoretiker-Posts. Und da ist also wirklich für jeden was dabei, auf jeden Fall. Ob es irgendwelche Chemtrails sind oder irgendwelche Sachen in der Zahnpasta oder die Erde ist gar nicht rund oder es gibt Reptiloide, die Welt beherrschen, irgendwo heimlich und was weiß
ich. Ja, und ich bin ganze, einer davon, hallo.
Ja, eben, genau. Die ganze Weltraumfahrt und so hat natürlich alles nie stattgefunden und was hast du nicht gesehen? Deutschland ist eine GmbH und es ist wirklich einfach nur herrlich, weil die Leute auch durch die Bank kein richtiges Deutsch kennen. Und ich weiß nicht, die Leute da draußen wissen das natürlich nicht, aber wir versuchen manchmal in unserem internen Pencast-Chat das zu faken, halt so authentisch Sachen falsch zu schreiben, wie Leute im Internet Sachen falsch schreiben. Und das ist verdammt schwierig. Versucht es mal. Versucht mal einen Post zu verfassen, der absichtlich falsch geschrieben ist, aber so, dass es authentisch rüberkommt. Das ist vielleicht eine die Kunst. Große Kunst des Web 2.0. Auf jeden Fall habe ich mich köstlich amüsiert auf der goldene Armhut.
Sehr gut.
Es ist nicht wirklich ein Highlight. Ich meine, wir sind ja natürlich alle zu Night of Cups ins Kino gegangen und ich meine, der Abend ist ja schon ruiniert, wenn ein Bier 4,50 kostet und dann halbe Stunde Werbung ist und du, wenn der Film anfängt, der sehr ruhig ist und nicht so viel passiert, dann das Bier alle ist, du aber irgendwie dich nicht traust rauszugehen, weil sowas mache ich einfach nicht. Und schön, was ich einfach mein Highlight ist, dass, also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle das deutsche Kino zum Faustkampf herausfordern. Es ist wirklich, es kam ein Trailer zu einer deutschen, bitterschwarzen Komödie und Leute, folgender Plot. Der Vater, also die graue Eminenz einer Familie, hat Geburtstag und dann gibt's ein Familientreffen. Aber die einzelnen Familienmitglieder sind sich untereinander gar nicht so wohlgesonnen. Und da denke ich doch wirklich, da ganz ehrlich, komm aus dem Wald, du Spaß. Ganz ehrlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das gibt's ungefähr schon 5 Millionen Mal. Ich glaube, in Deutschland kommen solche Filme 10 Mal im Jahr raus. Und ich finde, das ist auch eine Frechheit. Und ich habe mich einfach mega aufgeregt und das ist einfach mich kotzt das an, ich finde es bescheuert, es ist hammer unkreativ, da gucke ich mir lieber den 10. Spider-Man Neuaufguss an, als diese Scheiße, dieses komische Bildungsbürgertums Wichsdreck. Also da regt das richtig auf.
Tschüss. Schön, dass du das ansprichst, denn nächste Woche ist hier die Filmkunstmesse in Leipzig, da werden halt Filme gezeigt, die noch nicht im Kino sind, das ist ein Filmfestival und deswegen habe ich mir mal alle Trailer angeguckt, so von den 20 Filmen oder so, die laufen und Youth werde ich mir zum Beispiel wahrscheinlich angucken und dann im nächsten Podcast drüber reden und das ist unglaublich, wir machen ja super wenig europäisches Kino und ich denke immer, wir verpassen da die Highlights und klar gehen uns bestimmt welche durch die Lappen, aber wie viel Pseudo-Muddis Bürgertumsmuddis fahren nach Estland. Es gibt es unglaublich, Hip-Hop-Dance zu machen oder weiß ich nicht. Das ist so schrecklich. Ja. Also da haben wir wenig verpasst. Arthouse-Kino in Deutschland ist einfach für eine Theater-Stubenhocker-Generation gemacht, die halt sich übers Feuilleton herrlich amüsieren kann. Das ist wirklich Entwarnung. Also das ist nicht so schlimm, dass wir viel dieser Sachen nicht besprechen. Amerikanisches Indie-Kino, habe ich das Gefühl, ist mehr manchmal auf die breite Masse interessierter Leute ausgerichtet als das europäische.
Ja, absolut.
Ja, dann mache ich den Abschluss. Ich kann leider nicht mit einem popkulturellen Highlight aufwarten. Allerdings habe ich dafür den ekligsten Schnaps getrunken, den es gibt auf dieser Welt. Das ist doch auch was wert. Der heißt Gletschereis, den kann man wohl in Tirol kaufen. Und der schmeckt wie Eisbonbon und hat dafür aber auch nur 50%. Macht aber nichts. Man soll den nämlich in Schockglas füllen und dann anzünden. Und hinten auf der Flasche steht drauf, wie lange man das brennen lassen muss, um so und so welche Prozentzahlen zu erreichen.
Nicht gebrannt.
Dann, natürlich habe ich das schön in mein Keramik-Schockglas eingeschüttet, 5 Minuten brennen lassen, dann erstmal dran gepatscht mit meinen fettigen Händen. und dann hat es auch noch scheiße geschmeckt, also das kann man niemandem empfehlen.
Das Highlight meiner Woche.
Ich konnte was fühlen, als ich mein Schnapsglas in die Hand nahm.
Damit ist der 68. Pencast vorbei. Es ist der 68. wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Die Themen sind noch nicht ganz klar, aber wir sprechen auf jeden Fall über das Crime-Drama Kill the Messenger mit Jeremy Renner. Ich werd Youth vorstellen und dann muss ich mal gucken, ob ich die Zeit finde, mir Everest anzugucken. Diesen Mount Everest-Film mit den ganzen Schauspielern, der jetzt schon ganz scheiße wirkt.
Ein Film wie ein Berg.
Ein Film wie ein Berg, ein Mann, ein Wort. Bis dann.
Ein Mann wie ein Brot. Tschüss.